In gut 3,5 Wochen ist es soweit. Es steht ein Gedenktag an. Wir begehen einen Gedenktag, der zumindest mal aus unserer christlichen Sicht wahrscheinlich der größte Gedenktag ist, den es in der Menschheitsgeschichte gibt. Karfreitag. Die Menschheit tötet Gottes Sohn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich geht es vielen von euch so, wie es mir geht. Das ist irgendwie immer ein gruseliger Tag, oder? Wenn wir uns das so bewusst machen, was mit unserem Jesus da passiert ist, dann läuft einem doch immer wieder, und es ist wahrscheinlich egal, wie oft wir diesen Gedenktag begehen, immer wieder irgendwie so eine Gänsehaut den Rücken runter, weil wir es irgendwie einfach nicht verstehen können. Und ich habe tatsächlich bislang noch nie einen Theologen getroffen, der es mir hätte so erklären können, dass es irgendwie was bei mir an dem Schmerz genommen hätte. Und ganz ehrlich, so richtig kapiert habe ich es eigentlich auch noch nicht. Weil ich mich immer wieder frage, wenn Gott doch Gott ist, wovon ich ja ganz fest ausgehe, wenn er also derjenige ist, der die Welt erschaffen hat, dann hätte ihm doch irgendwie was an Möglichkeiten einfallen können, das Ganze ein bisschen humaner abzuwickeln, oder? Und ich will ja da jetzt gar nicht so ketzerisch sein, da wird sich schon da was dabei gedacht haben, aber so richtig einleuchten tut mir das nicht. Und jetzt schlägt mir die evangelische Kirche für heute als Predigttext Jesu Gefangennahme vor. Und zunächst denke ich, ach, da drücke ich mich drum, das ist einfach nicht mein Themenkreis. Und dann merke ich, so einfach ist das jetzt auch nicht. Es ist jetzt wahrscheinlich einfach mal dran, dass du dich mit dem auseinandersetzt und dass du dem ein bisschen nachspürst, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und ich hatte den Ibram gebeten, den Text zu lesen, der ist ja den meisten von uns wahnsinnig bekannt. Aber je mehr ich mich beschäftigt habe mit diesem Text, desto mehr habe ich gemerkt, theologisch komme ich dem Ganzen irgendwie nicht bei. Dieser Judaskuss, was da für eine Bedeutung drin stecken muss. Und all dieses Bedeutungsschwere überhaupt. Und dennoch nehme ich viel in dem Text wahr und ich denke, es geht euch ähnlich und ihr dürft den gerne jetzt mal einblenden, den Predigttext. Dennoch nehme ich vieles wahr, worüber es wirklich trotzdem, auch wenn ich es theologisch vielleicht nicht so ganz kapiere, dennoch wert ist, drüber nachzudenken. Denn wie es euch vielleicht auch gegangen ist, man spürt doch dieser Situation der Gefangennahme förmlich die Konfusion ab, oder? Man spürt doch dem Ganzen förmlich ab, dass hier eine Situation völlig aus dem Ruder läuft. Niemand von den Akteuren, die da mit dabei sind, hätte sich doch das in dieser Art und Weise irgendwie so gedacht. Und das ist es, worüber ich mit euch heute Morgen nachdenken will. Aber ich lese ihn nochmal mit euch zusammen und dann fangen wir mal vorne an. Er, also Jesus, also es ist klar, das wisst ihr ja alle, direkt vorne dran ist diese ebenfalls ganz schreckliche Situation im Garten Gethsemane. Und Jesus geht dann zum dritten Mal zu den Jüngern hin und sagt, naja Leute, also jetzt ist auch wurscht, kommt auf. Und in das hinein geht das eben los. Er, Jesus, hat es sein, ist jetzt auch wurscht, jetzt geht's los, gerade noch nicht mal ausgeredet. Da näherten sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der 12 Jünger. Judas ging auf Jesus zu und begrüßte ihn mit einem Kuss. Aber Jesus sagte, Judas, wie kannst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben Schwerter dabei. Da werden wir nachher drüber nachdenken müssen, weil wo haben die denn die Schwerter her? Aber ich bin zu schnell. Und einer von ihnen griff den Diener des hohen Priesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Also, nee, oder? Das muss man sich mal vorstellen. Doch Jesus, ganz er selbst, sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich an die obersten Priester, die Befehlshaber der Tempelwache und die Anführer der Gruppe und fragte, bin ich ein Schwerverbrecher? dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet anrückt, um mich zu verhaften? Habt ihr mich nicht, warum habt ihr mich denn nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort. Aber dies ist eure Stunde, die Zeit, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Impulsivität, hastiges, unüberlegtes Handeln, alles andere als irgendwie Besonnenheit. Man spürt förmlich dieses Gefährliche, dieses völlig Verwirrte, auch dieses Getriebene spürt man förmlich diesen Text ab. Von Souveränität, von geistlichem und geistigem Weitblick keine Spur. Abgründe tun sich auf. Jetzt, Markus, dürftest du. Und so habe ich meine Predigt überschrieben. Abgründe und Aufstiege. Und ich möchte mir mit euch zusammen, ich weiß, wer da hinten schmunzelt, wegen meiner PowerPoint, und ich möchte mit euch zusammen das Ganze heute so angehen, dass ich mir es eben nicht von oben nach unten chronologisch angucke, sondern ich möchte mir die einzelnen Akteure angucken. Und wir fangen bei den Personengruppen an, wir fangen bei denen an, die uns wahrscheinlich am allernächsten stehen, wir fangen bei den Jüngern an. Die Geschichte im Garten von der Verhaftung, das ist nicht der Anfang des Abends. Der Abend fing ganz anders an. Der Abend fing so an, dass die zusammen aßen und es müsste ihnen eigentlich geschwant haben, dass dieser Abend ein anderer Abend ist. Denn das, was Jesus bei diesem Abendmahl alles erzählte, das war garantiert alles andere als das, was sie erwartet hatten. Da war dieser komische Dialog von Judas und irgendwie kann man nicht so richtig rauslesen, haben sie es dann jetzt gewusst oder haben sie es nicht gewusst? Irgendwie ist das so ein bisschen komisch, die stecken die Köpfe zusammen. Jesus hat die Füße gewaschen und dann, als sie noch nicht mal richtig den Mund abgeputzt haben, geht es in den Garten Gethsemane. Und eigentlich hätten sie es doch spüren können, wären sie ein bisschen empathisch gewesen, oder? Sie hätten es doch irgendwie spüren können, dass mit Jesus an dem Abend was anders ist. Dem haben doch garantiert die Knie geschlottert, oder? Denn wir lesen ja, dass er im Garten Gethsemane völlig verzweifelt war. Aber sie waren offensichtlich völlig bei sich, denn im Garten Gethsemane haben sie gepennt. Wer mag es ihnen verdenken? Der Tag war garantiert lang. Aber dass da was anderes war, das hätten sie es gewollt, spüren können. Sie sind also ganz bei sich, ganz bei ihren Belangen, ignorant, überfordert, völlig überfordert mit dem, was da jetzt auch kommt. Ihnen fehlt der Weitblick. Ihnen fehlt vor allem auch der geistliche Weitblick. Das liest man, wenn man den Text vorne dran liest, als Jesus ihnen ankündigt, dass er sterben wird und als dann Petrus ganz großmäulig sagt, nee, das ist also auf keinen Fall, ich gehe da dazwischen. Und ihr wisst, dass Jesus dann antwortet und sagt, geh von mir, Teufel, so kommt's nicht. Also da sehen wir, es übersteigt völlig ihren Horizont. Sie wissen überhaupt nicht, was da auf sie zukommt. Und was ich ganz spannend finde, auch wenn wir uns die Vergleichsevangelien angucken, wenn wir bei Matthäus gucken und bei Markus gucken, stellen wir fest, dass jeder andere, mehr oder weniger andere Schwerpunkte setzt. Also all das, was da geschieht, das Abendmahl, die Gefangennahme und dann später die Kreuzigung, wir stellen fest, dass da unglaublich viel Dynamik ist und dass aus dieser Dynamik heraus und aus dieser Individualität heraus jeder da auch ganz anders drauf reagiert. Und dann Vers 49. Als die anderen Jüngern begriffen, ist ja spannend, oder? Also sie werden dann wach. Sie sind dann in diesem, steht ja im Garten Gethsemane, da kommt diese Menschenmenge herein und plötzlich macht's Bam und sie sind plötzlich hellwach und sie sind ganz, ganz arg da. Als sie begriffen, was passiert, da fragen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben Schwerter mitgebracht. Und ich finde es echt ganz arg spannend. Wo haben sie denn die Schwerter her? Haben die abends dann schon zum Abendmahl mitgebracht oder waren die immer bewaffnet? War das üblich so, dass halt jeder so sein Taschenmesser quasi so eingesteckt hatte? Und ich habe den Klaus Wetzel gefragt, weil ich wirklich hilflos war. Und er hat mich dann verwiesen, hat gesagt, du guck mal, da gibt es so eine Textstelle, wo Jesus was aus dem Alten Testament zitiert. Und das haben die einfach völlig falsch verstanden und haben gedacht, jetzt ist der große Showdown da. Wir sind bewaffnet und wir treiben die Römer aus dem Land oder was auch immer sie gedacht haben. Klar war nur, genauso versagt, wie sie im Garten Gethsemane haben, genauso versagen sie auch jetzt, weil sie sich null an Jesus orientieren, null. Sie brechen in einen hochbrisanten, in einen hochgefährlichen Aktionismus aus. Und schneller als man da guckt, ist so ein Ohr ab. Und wir lesen das ja immer so, wir haben uns ja schon daran gewöhnt, dass da halt ein Ohr fehlt, aber das muss man sich mal vor Augen halten. Man muss sich mal vor Augen halten, wie hochgefährlich diese Situation war. Ich meine, das, was da an Militärtruppe kam, das haben die hauptberuflich gemacht. Also die Gefahr, dass in dem Moment diese Jesus-Geschichte und diese Kreuzigungsgeschichte ganz anders ausgehen wird, nämlich so, dass da ratzfatz alle Jünger getötet auf dem Boden liegen, diese Gefahr ist eine unglaublich reale gewesen. Das Ohr ist ab. Sie haben halt mal was gemacht. Jesus, wir sind bereit. Und wie reagieren Sie auf die Gefangennahme? Gibt es da ein Hinter-Jesus-Stehen? Nee, es gibt dieses Draufhauen. Und dann später, als Jesus gefangen genommen wird, dann sind sie weg. Und ein Evangelist beschreibt es so schön, dass einer ja noch mal ein bisschen gucken wollte und dass die den dann so fangen gekriegt haben und der musste dann nackig wegrennen. Keine Ahnung, warum der nichts drunter hatte, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Das, was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass die Jünger überfordert sind, völlig impulsiv und kopflos, ignorant. Und dass ihnen total der geistliche Blick für all das, was da kommt, gefehlt hat. Und ich frage mich und ich frage euch, wer kennt solche Situationen nicht? Wer kennt das nicht von seinem Leben, dass da Angstsituationen auf uns zukommen? Es ist ja immer das Gleiche, es sind ja immer Angstsituationen, dass da Angstsituationen auf uns zukommen, die völlig unser normales, rationales, unser gut bürgerliches, ordentliches Handlungsspektrum völlig außen vor lassen und wir nur noch überfordert, impulsiv und kopflos reagieren. Und dann kommt es auf unser Naturell drauf an. Der eine haut halt drauf und der andere steht wie der Hase vor der Schlange da und macht gar nichts. Auf jeden Fall wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir in den Spiegel schauen, dass es da manches gibt, was uns beschämen kann in Anbetracht unserer Abgründe. Die nächste Gruppe will ich mir mit euch anschauen. Die Menschenmenge. Oder wie es in einer anderen Bibelübersetzung heißt, der Haufen. Und da kommt ja schon so eine Wertung mit rein. Das waren also jetzt nicht gerade die Allernettesten. Der Haufen, das bezeichnet ja schon so eine chaotisch, tumulthafte und boshafte Gruppe. Der oberste Priester war dabei. Dem hat die Tempelwache unterstanden. Das war eine Polizeitruppe, die waren ausgebildet, die haben nichts anderes gemacht, als einfach geguckt, dass es so abläuft, wie der oberste Priester, wie der Hauptmann des obersten Priesters, der ist nämlich auch dabei, wie die das wollen. Und das ist ganz klar, dass die mit Schwertern und mit Knüppel bewaffnet kommen, das war ihr Job. Sie waren zum Äußersten bereit. Und darum nochmal, wie brenzlig dieser Moment war, es ist ja nur ein Moment, in dem das Ohr ab war. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wie spitz auf Knopf in dem Moment gestanden hat. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber auch hier müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Auch diese Menschenmenge, auch diese obersten Priester, auch die Tempelwache, all die fangen an diesem Abend nicht bei Null an. Auch die haben ihre Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist erschreckend schlicht. In diesem letzten Wirkungsjahr von Jesus hat es ihnen enorm gestunken. Denn Jesus ist ihnen schlichtweg den Rang abgelaufen. Jesus hat die Menschen hinter sich geschart. Denkt man nur an diese Geschichte, wo Jesus den Tempel reinigt. Also Entschuldigung, da kann man ja schon fragen, hätte er es nicht ein bisschen diplomatischer angehen können? Hätte er nicht mal einen runden Tisch machen können? Da hatte Jesus kein Interesse dran. Jesus war ganz er. Und das hat zwangsläufig eben enorm provokantes, das war ein enorm provokantes Verhalten. Und es ist eigentlich, also wenn man das mal ganz objektiv betrachtet und eben nicht als Jesus-Kind spricht, muss man schon sagen, naja, so ein bisschen verstehen kann man es ja schon, dass denen irgendwann zu doof war. Zumal sie ja nicht wussten, was hat er denn politisch vor? Das wusste ja keiner. Es wusste ja keiner, ob er jetzt tatsächlich zu so einem Aufstand gegen die Römer anzettelt. Und von daher war es ihnen klar, der muss weg. Das reicht jetzt. Wir machen das. Und interessant ist, in Vers 52, da spricht Jesus sie nämlich direkt an und fragt sie, bin ich ein Schwerverbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet kommt? Ich war doch jeden Tag im Tempel, warum habt ihr mich denn da verhaftet? Und ich denke, es ist mehr als symptomatisch, dass sie darauf nichts zu antworten wissen, weil was hätten sie denn sagen sollen? Ihre Motive sind völlig klar. Die Menschenmenge, das sind natürlich die Macher. Von denen habe ich eben schon erzählt. Da ist natürlich der oberste Priester, da ist natürlich der Hauptmann der Truppe. Aber die machen keine Menschenmenge aus. Die Menschenmenge, das sind Mitläufer. Das sind die, die halt dabei waren. Entweder weil es ihr Job war oder weil sie dachten, es kommt mir gerade bald Pass. Oder weil sie halt einfach mitgelaufen sind. Nicht reflektierend, haben sich keine eigene Meinung gebildet, waren halt dabei. Und ich finde es beschämend und aus meiner Erfahrung gleichzeitig stimmig, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass auch wir uns, obwohl wir nicht diejenigen sind, die am Drücker sitzen, dass auch wir uns oft genug die Hände schmutzig machen. Dass auch wir oft genug halt dabei waren. Dass wir es halt nicht besser gewusst haben. Dass wir es halt so übernommen haben, wie man es uns gesagt hat. Und dass wir uns im nötigen Augenblick eben nicht eingesetzt haben, nicht nachgedacht haben und somit schuldig geworden sind, genauso wie diese Menschenmenge schuldig geworden ist. Abgründe. Und jetzt schaue ich mir mit euch den Judas an. Judas ist ja eigentlich eine der interessantesten Persönlichkeiten im Neuen Testament, oder? 3 Jahre ist er mit Jesus unterwegs. Er hat alles erlebt. Er ist mit ausgesandt worden. Er war auch einer von denen, die geheilt haben in Jesu Name. Er war auch einer von denen, die hoch euphorisch zurückgekommen und sagen mussten, Jesus, es hat voll geklappt. Ich habe da hinten einen geheilt und jetzt läuft er wieder. Stell dir mal vor, der war dabei. Und wie oft hat er wohl Jesus mit einem Kuss begrüßt? Aber was muss in ihm gewesen sein? Wie viel Frust, wie viel Enttäuschung über diesen Jesus muss trotzdem in ihm gesteckt haben, als dass er zu so einer perfiden Tat, und es ist ja perfide, Jesus mit diesem Kuss zu verraten. Da fehlen einem schlichtweg die Worte. So oder so, Judas erliegt seiner Versuchung. Und das ist natürlich ein Punkt, vor dem wir alle letzten Endes stehen. Und wenn ich jetzt darüber kurz nachdenke mit uns, was unsere Versuchungen sind, dann möchte ich jetzt gar nicht über Sex, Drugs und Rock'n'Roll nachdenken. Vielleicht kenne ich die männliche Seele zu wenig, als dass es vielleicht das wäre, worüber nachzudenken ist. Aber ich finde, dass Versuchung doch häufig genug sehr viel perfider abläuft, oder? Versuchung ist doch jetzt nicht so ein großes Ding, was dann kommt und mal ganz laut anklopft, ich bin Versuchung. Versuchung geschieht doch sehr viel subtiler, sehr viel heimlicher. Meine Versuchung ist beispielsweise immer wieder die zu denken, dich braucht doch niemand. Es kommt doch nicht drauf an. Hopp, mach dir doch nichts vor. Bleib du mal ganz brav zu Hause in deiner Ecke. Das ist meines Erachtens Versuchung, diese leise, fiese Stimme. Nicht dieses große Ding, was uns da versuchen will. Da können wir uns doch in der Regel gut davor schützen. Das durchschauen wir ja. Aber dieses leise, kleine, das ist es, was uns oft genug zur Fall bringt. Meine Versuchung und deine Versuchung. Und jetzt gucken wir auf Jesus. Jesu Beschreibung hier bei diesem Bibeltext, bei der Gefangennahme, fängt ja auch nicht in dem Moment an. Jesus hatte ja auch seinen furchtbar, furchtbar tiefen, seinen hochemotionalen, seinen hochimpulsiven Moment im Garten Gethsemane. Und wer an der Stelle jetzt denkt, naja, es war ja auch Gottes Sohn, also ich meine, dass der da jetzt so cool da so durchgeht, nein. Im Garten Gethsemane begegnet er uns wirklich als der absolute Mensch. Er ist völlig fix und fertig. Er hätte die Unterstützung seiner Jünger gebraucht, aber die schaffen es ja nicht. Und es wird in der Bibel berichtet, dass er Blut und Wasser schwitzt. Das kann man sich, also wie man Blut schwitzt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also auch Jesus hatte diese tiefen, tiefen Momente. Jesus kennt Abgründe. Das kennt er. Und jetzt, wie zeigt er sich bei der Gefangennahme? Ich finde das hochinteressant, wie er sich bei der Gefangennahme zeigt. Und ich finde es hochinteressant im Gegensatz dazu, wie er sich später zeigt, wenn er vor Pilatus steht. Da sagt er nämlich keinen Ton mehr. Keinen Ton. Und wenn sie ihn auffordern und sagen, jetzt verteidig dich mal, jetzt sag doch mal was. Er sagt nichts, nichts, nichts. Aber hier bei der Gefangennahme ist er die totale Quatschtante. Er ist ständig im Gespräch mit den Menschen. Es geht damit los, dass er mit seinen Jüngern im Gespräch ist, dass er seinen Jüngern zusagt, Leute, kommt, jetzt ist egal, ihr könnt, wischt euch die Augenmatzen raus, es geht jetzt los. Er ist dann mit Judas im Gespräch und er muss tief traurig und fassungslos fragen, Judas, verrätst mich mit einem Kuss. Und erklärt und er beruhigt diese hochbrisante Situation in dem Moment, wo dieser Diener des Hohenpriesters das Ohr abgehauen kriegt. In dem Moment ist er blitzschnell da und weiß ganz genau, wenn ich jetzt nicht das Ohr dran mache und wenn ich jetzt nicht den Jüngern sage, stopp Leute, dann läuft hier diese Geschichte ganz anders. Da ist er voll da, absolut souverän. Und dann entlarvt er die Führer. Seid ihr gegen einen Räuber? Seid ihr gegen einen Terroristen ausgezogen? Und was ich ganz bemerkenswert finde und was mir in meiner eigenen Beurteilung mit dieser schrecklichen kreuzigungsgroßen Geschichte immer hilft, ist, dass Jesus derjenige ist, der den Auftakt gibt, wenn er im letzten Vers dieses Predigttextes sagt, legt los, es ist eure Stunde, es ist die dunkle Stunde, jetzt geht's los. Jesus ist derjenige, der ganz souverän sich in diese Geschichte hineingibt. Im Vergleich zu den anderen sehen wir bei ihm diese große innere Unabhängigkeit, diese Souveränität. Jesus ist absolut beherrscht. Der könnte auch das Männchen machen, ne? Er hätte ja auch abhauen können, er hätte ein Schwert greifen, er hätte alles machen können, aber er ist beherrscht, er hat absolut den Weitblick, er hat natürlich auch den geistlichen Weitblick und er ist besonnen. Und wenn wir fragen, woher kommt seine Souveränität, wenn wir uns angucken, wie die einzelnen Gruppen, wie das alles da so miteinander verwoben ist, dann müssen wir zu dem Kern der Geschichte kommen. Und der Kern der Geschichte ist meines Erachtens die Frage, wie erhalten wir diese innere Unabhängigkeit? Weil wir ja sehen, nehmen wir die Jünger, nehmen wir die Menschenmenge, nehmen wir Judas, jeder ist bei sich. Jeder hat mit sich zu tun. Jeder kämpft an seiner eigenen individuellen Stelle. Und es ist alleine Jesus, der dem Ganzen was entgegenzusetzen hat. Nur woher kommt das denn? Und die Antwort, naja, ist halt Gottes Sohn, ist tatsächlich die falsche an der Stelle. Weil wir ja im Garten Gethsemane gesehen haben, dass er eben nicht als Gottes Sohn in dem Ganzen drinne steht, sondern dass er als Mann da drin steht. Mit Haut und mit Haaren und mit Fleisch. Wie kann das also gelingen? Wie kann es gelingen, dass wir in den richtigen Momenten, dann, wann es drauf ankommt, diese Freiheit, diese innere Unabhängigkeit, diesen geistlichen Weitblick erhalten? Was uns an der Stelle helfen kann, ist das Johannesevangelium. Und ich weiß nicht, ob das für extra irgendwie so gemacht ist oder ob das jetzt so ein Zufall ist. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Johannes, ja, ist ja eh so ein bisschen anders als die anderen Evangelisten, dass Johannes, nachdem er die Fußwaschung beschreibt, also diesen letzten Abend, diese Fußwaschung beschreibt und das Abendmahl beschreibt, dass Johannes genau dann so zwischenrein, also nach Fußwaschung, nach Abendmahl und vor Garten Gethsemane, da setzt Johannes nochmal eine ganze Latte an ganz wichtigen Reden Jesu. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil ich finde, dass genau diese Reden uns helfen können bei der Frage, wie können wir zu dieser inneren Unabhängigkeit gelangen. Da schreibt er nämlich bei Johannes 14, oder da steht bei Johannes 14, dass Jesus sagt, habt keine Angst. Ich gehe jetzt, bin auf dem Weg zu meinem Vater und ich bin dann nicht mehr da. Aber ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch einen, der dann für euch da ist. Ich schicke euch einen Ratgeber. Es ist der Heilige Geist, der ist es, den ich euch schicke und der euch in alle Wahrheit führt. Ihr kennt ihn, sagt Jesus zu seinen Jüngern, weil er bei euch bleibt, so wie ich später auch wieder bei euch sein wird. Jesus spricht ihnen zu, ich lasse euch nicht verwaist zurück, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Auch wenn ich bei meinem Vater bin, dann lasse ich euch einen da, dann schicke ich euch einen, den Heiligen Geist. Und mit dem werdet ihr leben. Bleibt ganz nah bei mir, das steht nicht im Bibeltext drin, aber ich denke, dass das genau so gesagt hat. Bleibt ganz nah bei mir, indem ihr meine Gebote haltet. Und weil ihr mich liebt und weil ich den Vater liebe, so sagt es Jesus, werde ich auch euch lieben. Und ich werde mich euch persönlich zu erkennen geben durch den Heiligen Geist. Ich möchte den Sack zubinden. Wir alle, die wir hier sitzen, beginnen nicht bei Null. Wir haben alle unsere mehr oder weniger langen und tiefen und ausgefurchten Biografien. Und wir wissen, wenn wir uns das nochmal zurückholen, wir alle wissen, wo wir uns hier zuzuordnen haben. Wir kennen unsere Fallstricke. Wir kennen unsere wunden Punkte. Und das, was der Text für mich zu sagen hat, ist dreierlei. Ist erstens mal dieses, reflektier dich, sei ganz ehrlich zu dir, guck, wo du da stehst. Und es ist total schön, dass wir nachher Abendmahl feiern, weil das ja nochmal so auch ein Moment ist, der ganz viel mit Reflexion zu tun hat. Der ganz viel damit zu tun hat, wo stehe ich denn? Wo brennt es denn gerade bei mir? Wo bin ich denn gerade gefallen, gestolpert? Und wenn es bloß das ist, dass wir denken, wir sind gerade nicht gestolpert, das ist ja auch sowas. Aber ich denke, dass das, was da drin steckt, eben viel mehr als Psychologie ist. Das, was da drin steckt, so, jetzt geht's nochmal, ist die Zusage des Heiligen Geistes. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen wirklich keine Angst haben. Wir müssen keine Angst haben. Wir sind nicht allein. Und auch wenn du morgen früh ganz alleine dich fühlst hinter deinem dämlichen Schreibtisch, auch wenn du dich morgen früh ganz allein fühlst in deiner Alleine-Situation, weil du alleine bist und kein dein Partner nimmer da ist, auch wenn du morgen früh ganz alleine bist, weil du alleine in dieser dämlichen Arztpraxis sitzt und nicht weißt, was auf dich zukommt, auch wenn du morgen umringt bist von einer Schar Kindern und dich trotzdem innerlich sowas von alleine fühlst, wir sind nicht allein. Aus dem einfachen Grund, weil der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube, dass es das ist, was wir alle brauchen. Ich glaube, dass es das ist, was wir zutiefst brauchen, dass wir uns, so wie der Ibram das auch zu Beginn gebetet hat, dass wir uns ganz tief durchdringen lassen von genau diesem Wissen. Denn ich glaube, nur wenn dieses Wissen und wenn dieses Bewusstsein und wenn dieses Wirken des Heiligen Geistes ganz tief in uns verankert ist, ich glaube, nur dann schaffen wir es, wenn es drauf ankommt, souverän und innerlich unabhängig zu sein. Oder man kann das auch schöner oder frommer ausdrücken, in Freiheit zu leben und in Freiheit zu agieren. Und dann dachte ich, vielleicht ist das sogar dann der Schlüssel, dieses schreckliche Kreuzesgeschehen tatsächlich in irgendeiner Form verstehen zu können. Christus ist unser ganzer Halt.